Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht.
Ich habe noch nie.
Nee.
Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie.
Hi Vicky.
Hi Jenny.
Wir sind mal wieder nicht alleine.
Ganz richtig. Gegenüber von uns sitzt digital Merci.
Hi.
Herzlich willkommen zum Podcast.
Du bist schön. In Köln.
Ganz genau.
Wenn ich das in Erinnerung habe. Und du bist gerade aus dem OP hierher gesprintet.
Ihr wisst gar nicht, ich habe mich so beeilt, also ohne Scheiß, ich habe natürlich mir die größte Mühe gegeben bei der OP, wie ich es immer tue, aber im Hinterkopf hatte ich immer, gleich muss ich zum Podcast und ich bin literally gerannt der Bahn hinterher und normalerweise mache ich das nicht. Also,
das ist
ja,
commitment.
Ist es.
Das, ja, wow. Der Bahn hinterherrennen ist auch immer ein bisschen, es ist das Anstrengendste auf der ganzen Welt.
Ist es.
Und es ist auch ein bisschen einfach peinlich. Es ist immer peinlich,
wenn man wie so ein Dinosaurier läuft mit den kurzen Armen, so.
Ja.
So laufe ich zwar nicht, aber es ist, man kann nicht cool zur Bahn laufen,
nein.
So ist das. Also das geht nicht.
Das meine ich. Man sieht immer einfach ultra gestresst aus. Und normalerweise würde ich auch immer lieber noch mal eine halbe Stunde warten, bevor
was?
Ich mir die Blöße Stunde. Gebe zu rennen. Ja. Hm. Und ich bin jemand, der in der Freizeit, ich gehe joggen.
Ja.
Und selbst dann, ich renne nicht von der Bahn. Deswegen ist, also ich fühle mich sehr geehrt, dass du gerannt bist.
Ich auch. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, da ich auch mehrmals operiert wurde und so ein bisschen das hinter den Kulissen kenne. Wie viele OPs waren es denn heute für dich?
Ich überlege gerade 6.
Das ist ja schon eine lange Spanne, in der man aufmerksam sein muss. Gibt es irgendwie dazwischen
voll.
So ein Ritual, das ihr macht, um wieder ein bisschen runterzukommen, lockerer zu werden?
Ritual nicht unbedingt, aber es kommt immer voll auf die Personen an, mit denen man den Tag verbringt. Also wenn das OP-Team, die Assistenz, oberärztlicher Seite bei uns, wenn das Team einfach klickt und Spaß macht und wir ein bisschen Radio hören können dabei und uns nett unterhalten, bisschen Smalltalk, bisschen den Klatsch und Tratsch aus dem Krankenhaus noch erzählen können, passiert auch häufiger. Dann hat man eine gute Zeit und auch wenn es dann anstrengend ist körperlich, dann geht man raus und kann auch nochmal eine Podcast-Aufnahme machen. Hätte ich jetzt aber stressige Leute gehabt, dann wäre mir das Ganze viel, viel schwerer heute gefallen. Mm. Von daher, ich bin happy.
Vielleicht auch einfach, um einmal kurz aufzuklären, was du operiert hast. Es könnte sein, dass du einen Hund operiert hast, eine Nase, einen Finger, einen Fuß. Aber nein, du bist Gynäkologe.
Sí, claro.
Und mich würde interessieren, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Gynäkologe zu werden?
Lange Version oder kurze Version?
Mittlere Version.
Sehr gut. Lange Version ist 2,5 Stunden. Das Netflix-Special kommt nächstes Jahr. Netflix ruft mich an. Also, ciao. Im Prinzip ist man im Medizinstudium super, super wechselhaft und denkt sich, okay, ich könnte mir alles oder nichts vorstellen. Manche Sachen schließt man komplett aus, weil man die irgendwie nicht interessant findet. Bei mir war alles Operative oder Halboperative immer super interessant, weil mir das echt gefällt, auch praktisch zu arbeiten und einfach dieses direkte Feedback hat man von PatientInnen, die man operiert hat, direkt danach sagt, es ist gut gelaufen oder leider in manchen Fällen auch nicht gut gelaufen, aber sich dann um die Leute kümmern kann. Das ist so wirklich der Hauptgrund gewesen, dass ich was Chirurgisches machen wollte. Bin in Essen, da habe ich studiert. Im Ruhrpott. Beste Zeit.
Meine Heimat.
Yes. Die Leute haten umsonst den Ruhrpott. Ich sag, wie es ist.
100 pro.
Tolle Leute, genauso wie im Rheinland. Aber die Sache ist die, ich habe einfach eine super, super gute Erlebnis gehabt mit Klinikpersonal, die mich als Student schon ernst genommen haben, die mir sehr viel an der Seite waren. Und das ist bei den meisten Entscheidungsfindungen, so habe ich das mitbekommen, so, dass die Leute zum ersten Mal auch angeleitet wurden, nett behandelt wurden. Und das reicht schon als verbitterter Medizinstudent oder Studentin, dass man sagt, oh mein Gott, ja, Gynäkologie. So bin ich dann reingerutscht und erst später habe ich die politische Komponente von dem Fach auch mitbekommen, was ja extrem meinen Alltag gerade prägt.
Magst du ein paar mehr Worte dazu sagen?
Zu letzterem?
Ja, also zur politischen Komponente und deinem Alltag.
Ja, voll. Also ganz generell, ich bin 26 Jahre alt, Single dieses, nee.
falls jemand Interesse hat, slide in die DMs.
Und ich habe vor 2 Jahren ungefähr angefangen, als Assistenzarzt in der Gynäkologie anzufangen. Heißt, ich strebe an, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe zu werden. Habe mich auch vor gut 2 Jahren selbstständig gemacht als Journalist und immer wieder medizinische, aber auch gesundheitspolitische Themen angerissen. Und seit gut einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen länger, bin ich auf Social Media unterwegs, weil überall eine Kamera, wo eine Kamera läuft, ich spreche da gerne rein. Und ich kriege zum Glück das Feedback, dass das, was ich sage, auch gut ankommt. Und zwar rede ich über eine Nische, die ich als extrem wichtig empfinde und wo ich gesehen habe, da ist ein super Mangel. Das sind Diskriminierungsstrukturen im Gesundheitssystem, sei es Sexismus, Klassismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus. Das sind alles Sachen, die wir viel mehr erforschen müssen, aber die auch medial extrem wenig propagiert werden und wo viel mehr Aufklärungsarbeit herrschen muss. Und ich versuche das auf eine Expertenart und Weise, also aufklärerisch schon zu machen und trotzdem hoffentlich die Leute auch zum Nachdenken und Lachen zu verleiten. Das ist so mein Ding.
Und genau da habe ich dich gefunden.
Ja.
Genau so. Und ich war auch schon sehr begeistert von deinen Inhalten. Und deswegen haben wir dich heute hier eingeladen. Denn wir haben schon in unserer ersten Episode über sexuell übertragbare Krankheiten gesprochen. Und die haben ja auch viel mit deinen Themen zu tun.
Mhm.
Und naja, Jenny und ich haben festgestellt, wir haben absolut keine Ahnung. Also
so würde ich das nicht sagen.
Doch schon. Also wir haben ganz viele Fachbegriffe in den Raum geworfen. Wir haben von Viren, von Bakterien,
von Pilzen.
Also wir haben sehr viel gemutmaßt und haben leider festgestellt, dass wir doch ein bisschen Aufholbedarf benötigen.
Wobei ich finde, als wir die Erkrankungen gesammelt haben, die uns bekannt sind, waren wir jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin mir sicher, dass wir ein paar vergessen haben.
Mhm.
Aber ich fand uns jetzt nicht allzu schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz liegt eine lange Liste mit Fragen vor uns.
Ganz richtig.
Und das erste Thema war so ein bisschen, wie nennt man das denn jetzt eigentlich? Weil dann haben wir so ein bisschen rumgeworfen, sexuell übertragbare Erkrankung. Aber was ist mit Geschlechtskrankheiten? Kann man beides sagen? Ist es das Gleiche? Sind es Synonyme? Oder doch irgendwie irgendwas voll falsch?
Ja, super gute Frage, weil es auch eigentlich austauschbar verwendet wird von den allermeisten Menschen. Auch in Zeitungsartikeln und im Internet, es wird beides genannt. Also es ist überhaupt nicht falsch, beides zu sagen. Ich finde sexuell übertragbare Krankheiten oder Infektionen finde ich ein bisschen schöner, weil es A, direkt ausdrückt, was es ist. Infektionen, die über sexuellen Wege hauptsächlich, aber nicht ausschließlich übertragen werden können. Und vor allem separiert das Ganze so ein bisschen von dem Begriff Geschlecht, weil im Prinzip hat Sex ja nicht unbedingt etwas mit Geschlecht zu tun, die Krankheit an sich auch nicht mit dem Geschlecht. Von daher, man kann sagen, ich sag sexuell übertragbare Infektionen und dann kann man es auch so fancy-mancy auf Englisch abkürzen, STI.
Also ich würde dem Ganzen zustimmen, weil ich glaube auch Geschlechtskrankheiten, dieses Wort impliziert Stigmas, wie eben das, jetzt sehr blatt ausgedrückt, schwule Männer haben die Geschlechtskrankheiten. Wisst ihr, was ich meine? Also dass es irgendwie so ein bisschen doch aufs Geschlecht gemünzt wird. Deswegen, Leute, ab heute sagen wir STIs oder sexual übertragene Infektionen. Das finde ich schon mal gut. Erstes Learning.
Ja.
Ding.
Ab heute also, STI-Hashtag.
Was wir uns auch gefragt haben, wenn wir jetzt mal die Begrifflichkeit geklärt haben, was gehört denn überhaupt alles dazu? Weil Jenny und ich haben gemutmaßt. Wir haben erstmal ein kleines Spiel gespielt. Wie viele STDs oder STIs kannst du nennen? Wie Jenny schon gesagt hat, wir waren unserer Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben uns zum Beispiel gefragt, gehört sowas wie Blasenentzündung, Pilz?
Das waren die offenen beiden.
Waren das die offenen Fragen? Ja, ich glaube auch.
Und dann haben wir so ein bisschen gemutmaßt, also ich glaube, dass sexuell übertragbare Infektionen eher was mit Viren zu tun haben und nicht mit Bakterien. Deshalb haben wir so ein bisschen die Blasenentzündung ausgeschlossen.
Also ich habe sie nicht ausgeschlossen. Ich bin der Meinung, dass Blasenentzündung und Pilze dazugehören.
Okay. Wir haben einen Experten, der uns aufklären kann.
Ja, ich find's super spannend. Vor allem, ich höre mir die Folge auf jeden Fall an und schaue mal, was ihr alles schon wusstet und was nicht. Soll kein Test sein jetzt, aber es gibt tatsächlich ungefähr 30 verschiedene STIs.
Okay, dann waren wir sehr schlecht.
Ihr wart bei 28, habe ich mir sagen lassen. Von daher 1 minus. Also ihr kommt durch, gar kein Problem.
Ja, nehmt vielleicht die 2 vorne weg.
Ja, eben. Und sonst nehme ich mir jetzt die nächsten 4,5 Minuten, um mal über die 30 STIs zu reden.
Schieß los.
Nee, also das, was du schon gesagt hattest, Jenny, es ist auf jeden Fall zu unterscheiden zwischen verschiedenen Erregern. Also es gibt Bakterien, Viren und Pilze. Parasiten schließe ich jetzt mal aus, weil das mit sexuell übertragbaren Erkrankungen nichts zu tun hat. Aber all diese drei Gruppen können sexuell übertragen werden und zu Infektionen im Rahmen von STIs führen. Heißt nicht nur Viren, sondern auch die anderen beiden. Das häufigste tatsächlich ist mit Abstand eine Chlamydieninfektion in Deutschland. Fast jede 10. Frau unter 25 ist betroffen, also extrem viele.
Oh, wow.
Mega, mega. Und über den Rest quatschen wir heute ganz, ganz bestimmt auch. Aber die gängigsten hat man ja schon mal gehört. Sowas wie Gonorrhoe, Syphilis, HIV. Ja. Tatsächlich gehört Herpes auch zu den sexuell übertragbaren Infektionen.
Das habe ich genannt.
Siehst du, das wissen die meisten nicht. Vicky versucht, Pluspunkte zu beholen. Ich merke das schon.
Und auch Hepatitis B und C, oder?
Ganz genau. Ganz
und
genau.
Hepatitis A?
Auch. Und das hat nochmal eine Sonderstellung. Da habe ich einen kleinen Funfact zu mitgebracht. Das kommt später noch. Also bleibt dran.
Voll der Teaser in unserem Podcast.
Love it.
Vielleicht lüge ich auch einfach nur und ihr werdet es vergessen, ganz ehrlich, man weiß nie.
Hast du schon um den Finger gewickelt und die Neugier ist aktiviert.
Absolut. So.
Aber was interessant ist mit der Harnwegsinfektion, das ist nämlich etwas, was auch Menschen, die keinen Sex haben, ja sehr häufig bekommen können. Und einige Menschen tendieren einfach dazu, die zu bekommen. Tatsächlich gibt es aber auch viele STIs, die das begünstigen und wo das Symptome quasi oder eines der Symptome ist, dass man sagt, man hat eine Blasenentzündung und man weiß nicht so richtig, ist das für mich normal, ich habe das sowieso häufiger oder ist das im Rahmen von einem sexuellen Kontakt, den ich letztens hatte und da stellt sich immer dann die Frage, gehe ich in eine Praxis, lasse ich mich testen oder nicht und das ist eine sehr schwierige Frage, die wir auch noch klären werden.
Wie sieht das denn aus mit diesen Tests für eine Blasenentzündung oder Urintests, die man in der Drogerie kaufen kann? Würdest du sagen, das ist so ein erstes Indiz, auf das man sich, also das einen guten Anhaltspunkt geben kann? Oder würdest du eher sagen, lieber direkt zum Arzt, Ärztin?
Voll. Man muss nicht unbedingt bei jeder, auch bei jeder manifesten, also wirklich stattgefundenen Blasenentzündung sich ärztlich vorstellen. Vor allem, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat und weiß, mein Körper reagiert so und so. Ich weiß, was mir gut tut, weil das sind so Erkrankungen zusammen mit Grippe, Fieber. Da ist eine symptomatische Therapie das Beste. Wir würden nicht direkt Antibiotika geben, einfach weil es meistens von alleine weggeht und weil die betroffenen Personen dann wissen, okay, das eine hilft mir dann eher und das andere nicht. Und was soll ich dann sagen? So, ihr kennt euren Körper besser.
Ich habe nämlich tatsächlich vor einigen Tagen so einen Test gekauft in der Drogerie.
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Doch, ich habe das irgendwie vor einigen Jahren mal zum ersten Mal gehört, irgendwie über Umwege. Und jetzt hatte ich so ein paar Anzeichen, wo ich dachte, okay, das fühlt sich jetzt gerade nicht so harmonisch an mit mir und meiner Blase. Und dann bin ich in den nächsten Drogeriemarkt gegangen und habe mir so einen Test gekauft. Habe dann 2 gemacht, weil ich gelesen habe, man soll lieber 1-2 mehr machen, um zu schauen, ob das auch wirklich alles richtig lief mit dem Testen. Und der war unauffällig.
Voll interessant. Hä, vor allem, warum höre ich das zum ersten Mal? Ich bin nämlich eine Person, ich bin oft von Harnwegsinfektionen oder Blasenentzündungen betroffen. Das heißt, also ich habe schon einen ganzen Schrank mit Blasentees und so.
Cranberry?
Cranberry-Saft, auch treuer Begleiter meines Lebens. Aber das heißt, ich weiß auch, dass man das oft selbst eindämmen kann.
Viel trinken und so weiter.
Viel aufs Klo gehen vor allem. Viel spülen. Viel rausspülen.
Ja, und das ist ja immer so der Mythos, dass man in der Arztpraxis ganz viel, ganz lange wartet und die dann einem sagen, haben sie schon genug getrunken? Aber in dem Fall ist es wirklich wichtig. Ehrlich.
Ja, Nee, ist es wirklich. Also je mehr, desto besser.
Ich habe noch eine Frage, dann können wir vielleicht das Thema Blasenentzündung abschließen. Aber Vicky hat in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, nämlich so ein bisschen ihre Angst offenbart, ob man sich eine Blasenentzündung holen kann, wenn man auf einer öffentlichen Toilette die Toilettenbrille.
Aber insgesamt nicht nur Blasenentzündung, sondern also allgemein eine sexuell übertragbare Krankheit oder Infektion. Ist das mit öffentlichen Toiletten möglich?
Sehr gute Frage. Ich wusste das selber auch nicht, deswegen habe ich nachgeguckt. Und zwar, eine ganz, ganz verdreckte und unsaubere Toilette ist natürlich ein Infektionsrisiko. Man soll sich die Hände desinfizieren und alles säubern etc. Die Wahrscheinlichkeit, sexuell übertragbare Erkrankungen über eine andere Fläche, sage ich jetzt mal zum Beispiel die Toilette oder sei es andere Auflageflächen sein, zu bekommen, ist extrem, extrem gering. Das geht gegen null. Heißt, es heißt nicht umsonst sexuell übertragbare Erkrankungen. Man muss schon irgendwo in einem Akt sein, der Körperflüssigkeiten zum Beispiel tauscht und nicht auf dem Klo sitzen.
Tja, Vicky, du bist einigermaßen safe.
Ja, vor allem, wenn ich auf eine öffentliche Toilette bin, fahre ich erstens Ski. Also ich bin in einem Hebestand. Und zweitens ist die Toilette nicht mehr zu sehen, weil so viel Klopapier drauf liegt. Das heißt, ich glaube, diese Maßnahmen helfen vielleicht auch noch zusätzlich, um das
safe.
Risiko gleich null laufen zu lassen.
Voll.
Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, wie übertragen sich dann überhaupt diese Krankheiten?
Man kann sich das eigentlich relativ simpel vorstellen. So wie jeder Mensch eine Grippe oder Schnupfen bekommen kann, kann sich auch jeder Mensch mit Bakterien oder Viren oder Parasiten und Pilzen anstecken, die eine STI hervorrufen können. Also Krankheitserreger, die für uns auch bekannt sind und nicht unbedingt eine STI hervorrufen müssen, können es im Rahmen von sexuellen Kontakten aber schon. Dabei will ich nochmal sagen, der Hauptanteil von STIs wird über sexuellen Kontakt, genau wie ihr das definiert, ist euch selber überlassen natürlich, übertragen. Aber es gibt noch weitere Übertragungswege. Das ist zum Beispiel bei der Geburt. Wenn man eine Chlamydieninfektion hat, genital, und dann ein Kind vaginal gebührt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind auch eine Infektion mitbekommt. Zum Beispiel eine Bindehautentzündung kann es bekommen, das Neugeborene. Das wissen sehr, sehr viele nicht. Oder auch natürlich über Wunden und verunreinigte Nadeln, die man sich leider teilt manchmal.
Das heißt aber in deinem Beispiel, wenn jetzt in dem Geburtsvorgang dann quasi heißt, dass die Chlamydien nicht unbedingt auch bei dem Säugling eine Chlamydieninfektion auslösen, sondern es kann quasi eine andere Art von Entzündung entstehen. Weil du hast gerade Augen gesagt zum Beispiel. Das heißt, es kann auch außerhalb des Körpers, blöd gesagt, zu einer Entzündung kommen.
Sehr gute Frage. Wir mussten uns im Studium damit durchschlagen, die verschiedensten Serotypen nennt man das, also die verschiedensten Klassen von Chlamydien zum Beispiel auswendig zu lernen. Da gibt's A bis L oder irgend so ein, ich weiß es nicht mehr. Aber die verschiedenen Typen können auch verschiedene Ausprägungen haben. Und das ist bei ganz vielen STIs die Besonderheit, dass man sehr unspezifische Symptome haben kann. Und bei den Chlamydien ist es tatsächlich so, auch wenn man auf klassischem Wege, sage ich jetzt mal, sich eine Infektion einholt, da auch eine Bindehautentzündung zum Beispiel bekommen kann, unabhängig von der genitalen Infektion.
Oh mein Gott, jetzt denke ich irgendwie, ich habe eine Krankheit. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl,
nein.
Ich habe eine Krankheit. Ich hatte aber letztens eine Bindehautentzündung.
Hat man viel häufiger, als wenn man Chlamydien hat. Ich sag's, wie es ist.
Na gut, okay. Da beruhigst du mich wieder.
Danke.
Aber wie ist es denn? Kannst du uns so ein paar prägnante Symptome nennen von verschiedenen Krankheiten?
Also primär betroffen sind vor allem die Genitalien, sei es innen oder außen. Die Harnwege können auf jeden Fall mit betroffen sein. Mundhöhle, die Analwege, heißt eigentlich alles, was Schleimhaut ist. Mhm. Das kann man sich so merken. Und das sind auch die Sachen, die am ehesten assoziiert werden mit STIs. Das, was man am ehesten noch bemerkt. Man muss nichts bemerken, das kann auch symptomlos sein. Aber was man am ehesten bemerkt, ist so ein Brennen und Schmerzen, sei es beim Geschlechtsverkehr oder beim Wasserlassen. Oder ein abnormaler Ausfluss, den man so nicht gewohnt ist, der entweder im Geruch oder im Aussehen, in der Farbe, in der Intensität einfach etwas ist, wo man sagt, das kenne ich so nicht.
Zum Beispiel, dass es dann so sehr klumpig ist oder so.
Zum Beispiel, genau, das wäre auf jeden Fall eine der Hinweise, die man haben kann. Sonst Rötungen, Pickel, Bläschen, Warzen, Geschwüre, also alles, was so mit der Haut drumherum zu tun hat, wo man sagt, das sieht jetzt für mich nicht nur aus wie ein ganz normaler Pickel oder eine Hautirritation, sondern das bleibt jetzt auch und das fängt an zu schmerzen und zu jucken, vielleicht sogar zu bluten. Das wären auf jeden Fall Sachen, auf die man achten sollte. Und geschwollene Lymphknoten kann man dann im Zweifel sogar tasten.
Du hast ja gesagt, es gibt fast 30 STIs und viele haben, schätze ich mal, so ein bisschen ähnliche Symptome, die du gerade aufgezählt hast. Aber kann man ungefähr sagen, wie lange es dauert, dass ich mich nach dem Sex anstecke oder diese Symptome merke und dann denke, okay, jetzt sollte ich vielleicht handeln?
Ja, beziehungsweise auch, ab wann sollte man wirklich zum Gynäkologe oder zur Gynäkologin, weil, also wir haben ja hier mit mir eine Hypochonderin sitzen und also ich bin tatsächlich auch schon mal zu meiner Gynäkologin gegangen, weil ich einen Pickel hatte und ich dachte wirklich, oh mein Gott, jetzt ist es vorbei mit mir. Und dann war sie nur so, ja, es ist halt ein Pickel. Oder also ich alleine in diesem Podcast ist schon bekannt, ich habe zwei Gynäkologinnen, also einen Gynäkologen und eine Gynäkologin. Bei dem Gynäkologen bekomme ich halt morgen um 8 einen Termin, wenn ich das möchte. Also gehe ich immer zu dem hin, wenn ich irgendwas bemerke. Das kann manchmal unbegründet sein, manchmal ist aber auch schon mal vorgekommen, dass es begründet war. Und bei der anderen Gynäkologin, die ist so eine gründliche, da habe ich das Gefühl, die schaut da wirklich tief auch rein. Und deswegen gehe ich immer zu der, wenn ich meine halbjährigen Untersuchungen habe.
Ich habe das Gefühl, Merti muss sich gerade echt zusammenreißen, um nicht loszulachen.
Sehr cool und sehr normal, einfach mal zwei ÄrztInnen haben. Fühle ich.
Andere, ja, bei der einen bekomme ich halt 2028 den nächsten Termin. Da weiß ich aber, dass die halt richtig gut reinschaut und mir auch so verschiedene Sachen zeigt und möglich macht. Und bei dem anderen, der ist halt für das schnelle Abwickeln ist der halt zuständig.
Best of both worlds. Ich sag's ganz ehrlich, zieh das
ja,
durch.
Ganz richtig.
Hannah Montana auf Praxis. Frage. Ich sehe es.
Ab wann sollte man denn ärztlichen Rat aufsuchen?
Das ist super individuell, genau wie, also ich finde es super, dass du es gerade erzählt hast, weil jeder Person ist ja unterschiedlich und es gibt Menschen, die sich früher Sorgen machen und Menschen, die sich später Sorgen machen und wenn man sagt, es ist was ungewöhnlich und wenn man sagt, ich mache mir Sorgen, dann ist das meiner Meinung nach, ist das Grund genug, um sich vorzustellen in der Praxis. Nicht im Krankenhaus, weil, also wirklich bitte nicht im Krankenhaus nachts. Weil wir haben auch Menschen, die mich dann um 4 in einem 24-Stunden-Dienst wecken und sagen, ich habe seit 4 Wochen das und das und ist jetzt gar nicht akut. Ich verstehe euch, ich höre euch und ich finde auch wichtig, was ihr sagt, aber nicht um 4 Uhr. Ich schwöre es, nicht um 4 Uhr nachts. Aber das sind so Sachen, wenn man vor allem eine Person hat, einen Arzt oder eine Ärztin, die sagt, du kannst morgen früh um 8 vorbeikommen, dann ist das ja eigentlich Gold wert, dass man vor allem, auch wenn man nichts hat, sagen kann, ich habe jetzt die Bestätigung von einer Person, die sich auskennt und ich kann happy mit meinem Leben weitermachen. Und das sollte man immer haben, das Gefühl, dass man sich verstanden fühlt und auch die richtige Ansprechperson hat. Und zu der Person sollte man auch im Rahmen von STIs gehen. Seien es jetzt UrologInnen oder GynäkologInnen, seien es HausärztInnen. Die Personen, bei denen man sich am ehesten noch wohlfühlt, finde ich, als erstes aufzusuchen und dann vielleicht noch verwiesen zu werden in eine Fachabteilung, macht am allermeisten Sinn. Und wie gesagt, wenn diese Warnzeichen, die ich eben genannt habe, heißt wirklich starker Schmerz, Juckreiz, Ausschlag, gegebenenfalls schon Bläschen und Grippesymptome, wenn das Sachen sind, die einem unbekannt sind und vor allem Sorgen machen, kann man sich in der Praxis vorstellen. Und ich empfehle, wenn ihr Probleme festgestellt habt, dann am besten einfach mal auch bei den PartnerInnen fragen, ob die Auffälligkeit bemerkt haben. Und wenn das korreliert, dann kann es sein, dass das zusammenhängt.
Und ist es so, dass dann zum Beispiel diese Symptome bleiben. Das heißt, über einige Tage, weil es kann ja schon auch mal vorkommen, dass zum Beispiel nach der Periode oder an irgendeinem Zeitpunkt im Zyklus zum Beispiel, kann es ja vorkommen, dass die Vulva oder die inneren Vulva-Lippen so ein bisschen gereizt sind. Aber das ist dann vielleicht mal für so einen Tag und am nächsten Tag ist das wieder weg. Und deswegen weiß man vielleicht dann auch schon so ein bisschen intrinsisch, hey, okay, das liegt vielleicht wahrscheinlich daran, dass sich jetzt halt Hormone wieder abwechseln. So. Ist es bei den Symptomen so, dass man sich so denkt, okay, das bleibt? Oder sind es auch Symptome, die mal einen Tag aufkommen und dann am nächsten Tag sind die wieder weg? Oder?
Das sind eher Sachen, die ein bisschen bleiben. Das muss wieder je nach Infektion, muss das aber nicht für die nächsten 2,5 Monate eine Infektion und eine Reizung, sage ich jetzt mal, sein. Sondern es kann für 1-2 Wochen bestehen und das kann ja aber schon auffällig sein.
Mhm. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber können sich STIs auch selbst heilen? Also kann ich quasi diese Symptome haben und mein Körper schafft es, diese Erkrankung von alleine zu bekämpfen?
Es kommt immer darauf an, was man mit der Behandlung beabsichtigen möchte. Es gibt viele STIs, die von alleine wieder vergehen. Dass man sagt, die Symptome gehen von alleine oder durch symptomatische Therapie. Dass man sagt, Wärme-Kältebehandlung, Tees und lokale Cremes, das sind alles Sachen, die man tun kann, damit die Symptome weggehen. Manchmal ist es aber auch so, und zwar bei den häufigsten STIs, dass man dann trotzdem Überträger oder Überträgerin ist und sagt, es ist nicht komplett abgeheilt, sondern man hat immer noch Infektionspotenzial, aber für einen selber bedeutet das jetzt nicht mehr, dass man mit größeren Folgen rechnen muss.
Ah, das heißt, ich trage dann aber trotzdem die Viren oder Bakterien in mir und könnte sie bei einem nächsten potenziellen sexuellen Kontakt wieder weitergeben.
Ganz genau. Und das ist besonders wichtig, dass man sich deswegen auch testen lässt und das auch offen kommuniziert und sagt, hey, ich habe eine zum Beispiel Chlamydieninfektion hinter mir. Ich bin aktuell nicht belastet und aktuell bin ich nicht infektiös. Von daher alles easy. Oder es gibt aber auch Infektionen, die für immer im Körper bleiben und für immer Infektionen sind. Heißt aber auch nicht, dass man dann auf sexuellen Kontakt verzichten muss, sondern das einfach, wie gesagt, offen kommuniziert und sagt, das sind Methoden, wie wir trotzdem mit zusammenleben können und unser Sexualleben ausleben können, ohne dass du dich selber in Gefahr bringst.
Das ist ja zum Beispiel bei HIV so, ne?
Genau.
Da gibt's ja mittlerweile dann Medikamente, die man selber und auch, glaube ich, der Partner dann zum Beispiel nehmen kann. Damit eine Übertragung nicht stattfindet.
Mittlerweile ist HIV sehr, sehr gut therapierbar und dass man auch ein Leben, ein sehr erfülltes Leben leben kann, ohne von den Symptomen extremst eingebunden und eingeschränkt zu sein. Was eine große, große Revolution war, vor allem auch in der Szene MSM, also männliche Personen, die sexuellen Kontakt mit männlichen Personen haben, dass man eine Präexpositionsprophylaxe hat, also diese PrEP. Was ja sehr vielen Menschen einfach geholfen hat, weil es statistisch gesehen fast genauso gut schützt wie ein Kondom. Wenn man das regelmäßig und gut und vor Sexualkontakten und Partys einnimmt, dann ist das wirklich ein super, super Ding.
Was hat das PrEP für einen Vorteil gegenüber einem Kondom? Also geht es quasi darum, dass ich Sex ohne Kondom habe, damit sich das besser anfühlt? Oder hat es noch andere positive...
Ja, ein Kondom kann ja zum Beispiel auch reißen.
True that, ja.
Oder auch so Lusttropfen ist doch bestimmt auch schon übertragbar, oder?
Genau, das waren jetzt einige Sachen, auf die ich sehr gerne eingehen möchte, weil ich sie super interessant finde. Das erste ist, der Vorteil ist natürlich für Menschen mit Penis, die sagen, ich spüre dann mehr und für mich ist das besser, ist ja auch in heterosexuellen Beziehungen ein großes Thema und trotzdem muss man sagen, dass Kondome am allersichersten schützen, sowohl was die Verhütung angeht, sind sie sehr sicher, aber vor allem die Übertragung von sexuellen Infektionen. Heißt, nur weil es ein Medikament jetzt gibt, das vor der HIV-Infektion schützen kann, heißt das ja nicht, dass es vor den anderen Infektionen auch schützt. Und mit einem Kondom hat man ziemlich sicheren Schutz auch vor den anderen Infektionen. Lusttropfen. Ich kenne Menschen, also die jetzt gerade leben, weil Eltern gedacht haben, Lusttropfen, das gibt's eh nicht, das ist ein Mythos und das ist passiert. Ja. Es passiert, Leute. Passt auf.
Wir halten fest, es gibt den Lusttropfen. Und dieses Rausziehen rechtzeitig vom Samenerguss,
der Lusttropfen ist nicht nachhaltig. Ist gefährlich. Der ist richtig tückisch. Wenn wir gerade schon bei Penissen sind, interessiert mich die Frage, denn ich habe in der ersten Episode die These aufgestellt, beziehungsweise über einen, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es wirklich tatsächlich ein Fakt ist, aber ich habe mal gehört, dass die Symptome stärker bei Vulven zu spüren sind als bei Penissen und dass es tatsächlich bei penistragenden Menschen oft dazu kommt, dass die gar nicht überhaupt
merken,
Anzeichen bekommen, dass sie eine Krankheit haben.
Voll. Und
stimmt das?
Das finde ich auch super interessant, weil es so ein bisschen in die Richtung Gendermedizin geht, dass man wirklich anhand von geschlechtstypischen Unterschieden schaut, wer erlebt welche Symptome und Erkrankungen und Therapien auch wie. Und darauf wurde in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht geachtet, weil so das Stereotype Abbild von wir forschen am Cis-Hetero-Mann bestand. Und da ist es tatsächlich so, dass statistisch gesehen ungefähr 5 von 10, also die Hälfte von STI-infizierten penistragenden Personen und Männern, merkt, dass da was nicht stimmt. Am Ausfluss aus dem Harnleiter oder am Jucken, Kratzen, wie auch immer, so ungefähr die Hälfte merkt es. Bei Frauen haben 8 von 10 eine Infektion, ohne es überhaupt zu merken. Also nur 20% merken das. Und das ist ja schon ein extremer Unterschied, vor allem wenn man dann überlegt, dass man trotzdem infektiös sein kann.
Mhm.
Heißt, man merkt gar nicht, dass man sich was eingefangen hat, hat im Zweifel mit anderen SexualpartnerInnen Sex und hat dann andere Menschen auch übertragen, obwohl man es gar nicht gewusst hat.
Also ist praktisch mein Fakt falsch rum.
Hattest du gesagt, dass sie es weniger merken?
Dass Männer das weniger merken als Frauen.
Aha, genau andersrum.
Interessant, da habe ich mal wieder was gelernt. Wisst ihr, was ich auch gestern auf TikTok gesehen habe? Keine Ahnung, ob das stimmt, vielleicht kannst du uns das erklären.
Ich kann alles auf TikTok erklären, natürlich.
Perfekt.
Gen Z.
Und zwar habe ich gestern einen TikTok darüber gesehen, dass bis 1990 circa, dass es keine Pflicht war, Frauen bei medizinischen Tests einzubinden. Das heißt, alle medizinischen Erkenntnisse bis 1990 sind wirklich nur auf männliche Teilnehmer gemünzt.
Ich bin mir der Zahl nicht sicher, der Jahreszahl. Ich glaube dir einfach mal, weil es klingt sehr plausibel, dass es so lange gedauert hat. Aber ja, bis vor kurzem war es wirklich so, dass man einfach gesagt hat, ja, reicht doch, wenn wir einfach ein paar Männer zusammentrommeln und dann das Medikament überprüfen. Ist egal, ob das bei Frauen, bei anderen Geschlechtern, bei Schwangeren, bei wem auch immer, bei Kindern teilweise auch, ob das gleich wirkt oder nicht, ist egal.
Ich habe auch mal gehört, der Grund dafür ist, dass Frauen durch den Zyklus einfach dass es einfach dadurch komplizierter ist und man nicht weiß oder man müsste dann untersuchen, wie quasi die Medikamente an jedem Zyklustag wirken. Und es ist halt so zynisch, dann zu sagen, okay, dann schließen wir sie komplett aus, anstatt zu sagen, ja, hey, das sollten wir vielleicht mal machen, weil es relevant. Ja, krass. Aber 90er, wow.
Ja, es ist doch auch so, dass die Klitoris wurde doch auch erst 1996 oder so entdeckt, oder?
Ja, und ich finde es extrem erschreckend, wie immer noch Lehrbücher Abbildungen haben, wo die Klitoris wie so ein kleiner Stecknadel ist und das also es ist wirklich absurd. So, ja, genau, so eine kleine Perle. Und ich meine, vor zwei Jahren erst war auf einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, heißt quasi der Dachverband für alle GynäkologInnen in Deutschland, war das erste Mal eine anatomisch korrekte Abbildung von der Klitoris gezeigt. Vor 2 Jahren.
Wow, das ist so krass, vor allem in dem Fachbereich. Das macht so makes no sense.
Ja,
like, what?
Es hat anscheinend niemanden gejuckt bis dahin. Also ich check's auch nicht.
Das ist so heftig.
Ich habe das auch gehört halt in Schulbüchern, dass es erst kürzlich wirklich abgedruckt wurde. Auch so der Vergleich Penis, Klitoris, dass man sieht, dass der Aufbau sehr, sehr ähnlich ist. Und
ja, die sind ja auch gleich groß teilweise.
Ja, es kommt alles aus einem Urgenital. Heißt, es entwickelt sich alles aus einer Embryonalanlage. Und man kann die Strukturen wirklich, die später zur Vulva werden oder zum Hoden werden, wirklich nachverfolgen, dass die sich sehr ähnlich entwickeln. Und manchmal biegt diese Entwicklung halt in verschiedene Richtungen ab, wo man intergeschlechtliche Menschen hat, wo man verschiedenste Ausprägungen hat. Und deswegen ist es ja auch so wichtig zu verstehen. Oder dann versteht man eigentlich auch sehr simpel, egal wie man politisch gepolt ist, dass es eine extreme Geschlechtsdiversität gibt und geben muss, weil es einfach biologisch und natürlich ist.
Total. Es ist ja auch, es gibt ja intersexuelle Menschen und Menschen, die zum Beispiel, also als männlich gelesene Personen, das weibliche und das männliche Chromosom haben, also dieses XXY.
Mhm.
Also es ist ja biologisch bewiesen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Mich würde interessieren. Wir nehmen jetzt mal an, Jenny und ich, wir haben jetzt beide das Gefühl, ach, ich glaube, wir haben uns da was eingefangen. Denn
zusammen?
Wir hatten nur ungeschützten Sex, Jenny. Hä? Wie konntest du das vergessen?
Sorry.
Das war doch gerade vorhin.
Tut mir leid.
Gegaslightet
einfach.
Und
wir beide merken, es ist rot und es juckt und da sind ein paar Blasen zu sehen und beschließen zusammen, okay, ich glaube, wir sollten uns dann mal testen lassen. Wo gehen wir hin? Wo ist es am besten? Gehen wir zum Gynäkologen des Vertrauens? Gehen wir zur Urologin oder
Hautarzt? Hautärztin?
Genau, Dermatologin? Oder was gibt es noch für Anlaufstellen?
Sehr, sehr gute Frage. Ich möchte kurz auf deine Versprecher eingehen. Nicht, um dich bloßzustellen, sondern um zu sympathisieren, weil mir das auch passiert. Die HörerInnen müssen dazu wissen, mein Social-Media-Account heißt Gynäkollege. Sollte ein Wortspiel sein, ich feiere das auch, aber wenn ich verschlafen in ein PatientInnenzimmer reingehe und mich vorstelle und sage, hallo, ich bin der diensthabende Gynäkologe, möchte ich sagen, und manchmal rutscht mir wirklich raus, Gynäkollege. Ich hoffe, die denken sich nicht dabei.
Ich würde dafür voten, als neue Berufsbezeichnung. Also,
oder
lass uns das sofort ändern.
Ja, es ist auch viel besser. Dieses Wort ist so kompliziert.
Und es klingt so freundschaftlich. Man ist so direkt auf so einer Basis so connected.
Ja, ich finde es auch, es lockert das Ganze ein bisschen auf.
Wir sind pro Gynäkollege.
Hashtag pro Gynäkollege.
So, wir Kind, ich sind jetzt in dein Zimmer reingelaufen.
Ja.
Genau, wir rufen dich an und sagen, hey, Merti, es brennt, wir wissen aber nicht wohin, sag uns.
Ja, erstmal ist das halt super, dass ihr eine Person anrufen könnt, ich jetzt in diesem Falle hoffentlich, wo ihr sagt, die Person kennt sich damit aus und wird uns ernst nehmen und wird sagen, okay, vielleicht bin ich nicht die beste Anlaufstation, aber ich werde euch jetzt darauf verweisen. Das können Leute in eurem Umfeld sein oder das kann auch ärztliches Personal sein, das gerade zur Verfügung steht. Ich würde jetzt nicht versuchen, die Praxis irgendwann nachts nach einer Eskapade anzurufen, weil da wird niemand rangehen, versprochen.
Los. Auf dem AB sprechen. Hallo, Entschuldigung.
Völlig drunk noch. Ich müsste vorbeikommen.
Um 8 vorbei.
Ich habe da noch die Antivirenpille besorgt, aber ich glaube, da ist noch was anderes rübergesprungen.
Wir sehen uns in 2 Stunden. Ciao.
Ich bringe auch ein Bier mit.
Ey, würde ich feiern. Ich sag, wie es ist. Nicht meinem Chef erzählen. Also, super, super wichtig ist halt, dass man sich wohlfühlt. Habe ich hier schon, glaube ich, 1000 Mal jetzt gesagt. Und da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Das eine ist natürlich die Praxen, die man aufsuchen kann. Und da habt ihr richtig gesagt, Gynäkologie ist für Menschen mit Vulva und weiblichem inneren Genital ist das die Anlaufstelle, die wir am meisten empfehlen.
Okay.
Menschen mit Penis würde ich empfehlen, dass sie urologisch sich vorstellen. Hausärztlich kann man sich immer wieder vorstellen, einfach weil man da meistens eine bessere Connection zu hat und öfter auch da ist, die Menschen teilweise auch schon länger im Leben kennt. Und dermatologisch, also hautärztlich, macht aber auch sehr, sehr viel Sinn, weil auf der einen Seite, ja gut, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, weil auf der einen Seite, man kriegt eh nie Hautarzttermine.
Ja.
Das fällt mir gerade ein. Das ist halt ein großer Struggle. Aber der Vorteil davon ist, dass in der fachärztlichen Ausbildung für Dermatologie ist verankert, dass man sich auskennt mit STIs. Ich glaube, die Facharztbezeichnung heißt sogar Facharzt für Dermatologie und Geschlechtskrankheiten oder sowas. Also es ist wirklich tief da drin verankert, die kennen sich wirklich aus.
Weißt du, zufällig, ist ein bisschen random, aber warum kriegt man in hautärztlichen Praxen so schlechten Termin?
Ey, wenn ich's wüsste, ehrlich. Wahrscheinlich Angebot-Nachfrage-mäßig oder irgendwas mit den Krankenkassen, dass die das nicht vergüten können, aber ja, so ist es.
Es ist wirklich ein Struggle.
Mhm.
Eben.
Und wie ist es denn zum Beispiel bei so spezifischen Krankheiten wie HIV?
Mhm.
Mache ich das dann zum Beispiel auch bei der Gynäkologin?
Da würde man dann verwiesen werden auf spezielle Zentren. Es gibt dann Infektionszentren, und da würde dann eher ein Krankenhaus sich drum kümmern und das Ganze auch öfter nachchecken und da einheitlich einfach agieren mit den Standards, die sie dort haben. Allgemein die Symptome, die ich eben genannt habe, also alles, was auffällig ist, das sind noch Sachen, die für die Praxis sind. Dass man sagt, okay, man hat, man kann sich Sorgen machen, natürlich, aber man hat, man sollte nicht die Befürchtung haben, dass man jetzt akut in eine Gefahr geht. Es gibt aber auch Anzeichen, wo man ins Krankenhaus gehen sollte.
Tell us.
Mhm.
Halt dich fest, Vicky.
Ich halte mich fest.
Wirklich, gruselige Sachen. Also Hauptsache, also die größten Warnzeichen sind, wenn man stärkste Schmerzen hat, die man auch mit handelsüblichen Medikamenten nicht überbrückt bekommt.
Im Genitalbereich?
Sei es im Genitalbereich, aber auch im Bauch selber, dass man im Unterbauch vor allem, ne, das sehen wir sehr häufig, extreme Schmerzen hat, dass man einen Blutabgang hat, entweder aus dem Penis oder vaginal, der sehr verstärkt und sehr schmerzhaft und brennend auch ist. Fieber, Schüttelfrost, dass man sich wirklich einfach kacke fühlt. Das sind Sachen, da könnt ihr und dürft ihr in die Notaufnahme gehen. Da seid ihr richtig und da werdet ihr auch ernst genommen in den allermeisten Fällen. Weil STIs können auch dazu führen, dass der Bauch zum Beispiel extreme Verklebungen macht und man dadurch in den Bauchraum teilweise bluten kann oder eine Schwangerschaft hat, die in den Eileitern auftritt. Also es sind einfach verschiedene Szenarien, die man gar nicht möchte. Und da lieber früher ins Krankenhaus als später.
Oh, ich hatte das einmal. Ich hatte mal einen Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft. Und es war ganz furchtbar, weil ich hatte so dolle Schmerzen. Und dann sind meine Eltern mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und dann hatte ich einen ganz, ganz jungen Assistenzarzt. Und dem war es ganz unangenehm. Und mir war es auch ganz unangenehm. Und dann musste er halt meine Hose öffnen. Aber ich war einfach nicht in der Lage dazu. Ich konnte nicht mehr. Ich war so gefühlt nicht mehr ansprechbar. Und dann war er so, also ich müsste jetzt die Hose aufmachen und die runterziehen. Ich so, ja, okay. Und dann hat er das gemacht. Und dann war er so, ich muss es leider dann noch weiter runterziehen. Und ich war einfach nur so,
er wollte Konsens.
Do it, just do it. Aber es war so süß, weil er wollte so ganz vorsichtig sein.
Oh. Also kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Vor allem, wenn man in der Thematik dann Menschen vor sich sitzen hat, die relativ gleich alt sind.
Ja.
Ne, aber hey, das muss halt nichts Peinliches sein, wenn man das professionell sieht oder wenn man halt auch darüber ein bisschen lachen kann, dann ist die Situation meistens überhaupt nicht unangenehm.
Ich finde auch. Also ich verstehe es und ich finde es auch voll gut, weil ich glaube, gerade wenn man auch so zu ÄrztInnen allgemein geht, die so im gleichen Alter sind, da ist es, glaube ich, gut, wenn man so ein bisschen so eine lustige Komponente mit reinbringt.
Aber er war auch iconic, finde ich. Also er hat gefragt nach Konsens, darf ich deine Hose ausziehen?
Ja.
Und hat die ganze Zeit so bei jedem Schritt, also so Konsens-Icon, ich lieb's.
Ja, voll. Nee, ich fand's auch, er war halt so ganz süß, weil er er war irgendwie so, er wusste, glaube ich, nicht so genau, wie er mit mir umgeht, weil ich auch einfach so gar nicht mehr in der Welt war.
Magst du sagen, wie es ausgegangen ist?
Ja, irgendwie haben dann die Bauchschmerzen plötzlich aufgehört.
Was, als du da lagst?
Ja, irgendwie lag ich dann da so eine Stunde und dann kam die Oberärztin und dann waren sie weg. Sie waren einfach weg. Und dann war sie so, na gut, wenn sie dann nochmal auftauchen, die Schmerzen, dann wird sie halt nochmal kommen. Aber es war wirklich davor so, also wirklich, ich dachte, keine Ahnung, was abgeht. Bei mir hat es halt, vielleicht war es auch so ein ganz krasser Eisprung oder so, weil es war auf jeden Fall so in der Höhe von den Eierstöcken. Und ich hatte so Schmerzen, dass ich auch richtig geschwitzt habe und so.
Gut ausgegangen für dich? Gut ausgegangen für den Assistenzarzt?
Ja. Und Und die Oberärztin war auch so ganz gemein zu ihm.
Was?
Ja, die war ganz streng. Und dann hat sie irgendwas gefragt, ob er das schon gemacht hat. Also, ach so, nee, oh. Also, er war auch ein bisschen, ich glaube, der war auch vielleicht neu oder so oder auch aufgeregt. Und dann, ja, dann war die ganz gemein, die Oberärztin. Und ich lag dann nur so. Ach ja, Geschichten, die beim Arzt passieren, die sind auch immer irgendwie. Ich habe so viele Geschichten, die einfach weird waren. Hast du auch sowas?
Weirde Arztgeschichten? Ja. Nee. Obwohl, ich habe mal einen Podcast eine Zeit lang gehört. Das war ein Podcast zwischen einer Freundin und einer Gynäkologin. Jetzt fällt mir nicht mehr der Name ein, wie der hieß. Aber sie hat dann jedenfalls erzählt, dass sie immer ein bisschen schmunzeln muss, mit was für Intimfrisuren denn die Personen da kommen. Mhm. Weil sie irgendwie immer versuchen, sich so komplett zu rasieren, aber das dann schlecht machen, dass sich die Ärztin dann so gefragt hat, wieso lassen sie die Haare dann nicht einfach dran? Und danach hatte ich immer so ein bisschen Struggle, wenn ich dann zu meiner Gynäkologin gehen musste, weil ich mir so dachte, okay, muss ich jetzt irgendwie, worauf achte ich jetzt? Rasiere ich mich jetzt vorher, mache ich es nicht? Was ist jetzt so the best way to go? Das hat mich sehr verunsichert, ja.
Was präferierst du so?
Mir ist es völlig egal, muss ich sagen. Also ich glaube, die Person, die auf dem Stuhl sitzt, macht sich sowieso 10.000 Mal mehr Gedanken, als ich es da gerade tue. Weil ich fokussiert bin und sage, okay, ich muss jetzt diese Löffel richtig halten und alles richtig sehen und dann meinen Befund darauf basierend schreiben. Und das Letzte, worauf ich achte, ist da die Intimfrisur. Aber ich find's lustig, dass viele sich da Gedanken drüber machen und aber auch das verbalisieren und sagen, ah, es tut mir leid, ich hatte keine Zeit und dabei ist die Frisur rausgekommen und ich so, okay, fein. Also, wenn es dir gefällt, gefällt es mir auch, keine Ahnung. Es muss mir ja nicht gefallen, das ist ja nicht mein Job. Und was ich super funny finde, ist die Sache mit den Schuhen und Socken.
Wie meinst du?
Ob man die ausziehen soll, ob die angelassen werden sollen. Das betrifft anscheinend sehr, sehr viele Leute oder belastet die.
Lassen manche Leute die Schuhe an?
Ja, viele.
Aber was? Das ist ja voll unhöflich. Stell mal vor, die Person ist vorher in irgendwie so einen Scheißehaufen getreten und dann so, hat man so vor seiner Nase so den Duft.
Wie es auch geil aussieht. Ich stelle mir da gerade so vor, so richtige Wanderstiefel. Und dann bist du so komplett nackt.
Vor allen Dingen ziehst du ja vorher deine Hose aus. Du hast ja eine selbe. Also,
dann musst du doch erst die Schuhe ausziehen, dann wieder
ziehst du sie wieder an. Okay.
Ja, das, also ich, mit den Socken würde ich vielleicht verstehen, weil manchmal haben ja auch manche Personen so ein bisschen schwitze Füße und dann sind die Socken vielleicht im Sommer.
Oder kalte Füße.
Ja, aber kalte Füße sind ja auch egal.
Hey, du sollst dich ja wohlfühlen, wenn du da schon da hängst und deine Vulva zeigst.
Ich weiß zum Beispiel nie den Moment, wann ich mich hinsetzen soll oder wann ich die Beine dann breit mache. Ich setze mich erst hin, weil bei mir ist es immer so, dass die erst mal so voll lange am Schreibtisch sitzen und sagen, ja, sie können schon. Und dann sitze ich da erstmal immer noch so und denke mir so, ja, mach ich die jetzt schon?
Nee, du wartest, bis sie kommt.
Ja, schon.
Ja, und genau deswegen finde ich es so unhöflich irgendwie, wenn man sagt, okay, setzen Sie sich schon mal und dann tippt man noch eine halbe Stunde und sucht noch irgendwelche Instrumente und sowas. Ne? Dann deswegen finde ich es halt ganz nett, wenn man schon alles vorbereitet hat, ein bisschen gequatscht hat vorher und dann sagt, okay, ich bin ready, wenn Sie ready sind, dann auf den Stuhl. So.
Ja.
Was mich noch interessiert, Jenny und ich vielleicht haben jetzt den Verdacht auf eine sexuell übertragbare Krankheit in unserer fiktiven Situation. und das wurde herausgefunden, es konnte geheilt werden oder behandelt werden. Und jetzt wollen wir natürlich für die nächsten Male besser aufpassen. Was können wir tun?
Ich würde gerne erstmal auf die Behandlung eingehen, weil du hast sehr, sehr schnell eine Behandlung und eine Heilung gefunden. Das ging so einfach für dich. Ich weiß nicht, ob du Jenny damit im Boot hattest. Ja, oder ob du nur für dich selber jetzt eine Heilung angestrebt hast. Aber okay, I don't judge. Für Jenny erzähle ich es jetzt nochmal. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden. Ja. Die meisten STIs lassen sich tatsächlich symptomatisch abklären und auch behandeln, dass man sagt, man hat nicht mehr so einen riesen Leidensdruck. Ne, manchmal ist es auch nötig, dass wir Antibiotika geben, damit sowohl die Symptome runtergehen, aber man auch nicht mehr infektiös ist am Ende. Da ist es dann genauso wichtig, dass man PartnerInnen auch informiert, dass die auch eine Antibiose nehmen sollen, weil auch wenn man in einer festen Partnerschaft lebt und die andere Person schon angesteckt hatte, eine Antibiose bekommt und dann wieder Sex mit der gleichen Person hat, das nennt man Ping-Pong-Effekt. Man spielt sich den Ball eigentlich nur gegenseitig zu und dann hat niemand was gewonnen.
Kurze Zwischenfrage. Wir haben uns beim nächsten Mal gefragt, sagen wir mal, ich bin Single und es wird festgestellt, dass ich eine sexuell übertragbare Infektion habe.
Wie weit
zurück muss ich Menschen Bescheid sagen?
Im Rahmen von Monaten eher. Also jetzt nicht vor 10 Jahren noch den Crush erzählen, mit dem man Händchen gehalten hat. So, das ist nicht zielführend. Auch wenn man die Person vielleicht so, man sucht nur nach einem Grund, die anzurufen. Aber tut's nicht, ist nie eine gute Idee. Vielleicht
der beste Grund.
Ja, genau. Und es gibt noch verschiedene andere Sachen, die man machen kann. Also virenhemmende, bakterienhemmende, pilzhemmende Medikamente. Man kann eine sehr gute Vorsorge haben, präventiv. Das hatten wir bei HIV mit dem PrEP ja schon gesagt. Aber was für Hepatitis und HPV, also das humane Papillomavirus, was für Gebärmutterhalskrebs dann sorgt, kann man eine sehr gute Impfung auch empfehlen. Oder wenn man HPV-Warzen hat, also nicht direkt den Krebs, sondern die Warzen, kann man das Ganze behandeln lassen, indem man das weglasert. Und klingt sehr gruselig, macht aber extrem viel Spaß, das zu operieren, so ein Laser. So. Piu, piu, piu. Ich lieb's, wirklich, das ist super.
Aber jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu der Behandlung.
Ja.
Ich merke tatsächlich, dass ich zu schnell darüber hinweggegangen bin. Wie einfach ist es denn festzustellen, was es ist? Also sitzt du dann da, siehst die Vulva und denkst, ja, Chlamydien. Oder wie schwierig ist es denn, das Ganze festzustellen?
Genau, und da ist es halt wichtig, dass man zu Leuten geht, die sich auskennen. Weil manche Erkrankungen gibt es, die sich sehr gut verstecken können.
Mhm.
Zum Beispiel Gonorrhoe, zum Beispiel eine Syphilis, die sich extrem unterschiedlich auch an den Nerven zum Beispiel ausdrücken kann. Oder wir hatten auch schon jetzt Chlamydien mit Bindehautentzündung, wo man sagt, okay, man würde gar nicht merken, dass man eine Chlamydieninfektion hat. Man denkt nämlich, man hat irgendwas am Auge. Das ist super wichtig. Es gibt verschiedene Erkrankungen, die anhand von Hautbildern, also Hautveränderungen, uns charakteristisch sagen, okay, das wird zu 99% das sein. Und wir verschreiben das und dann ist gut. Das ist bei Herpes, bei genitalem Herpes sehr, sehr oft so, dass man das mit einer Blickdiagnose, sagen wir, erkennen kann. Bei verschiedenen bakteriellen vaginalen Entzündungen, die nicht unbedingt auch mit einer STI zusammenhängen müssen, kann man das anhand vom Ausfluss und vom Geruch des Ausflusses sehr gut beurteilen, wenn man da die Erfahrung hat. Die sicherste Methode aber ist, dass man Bluttests, vor allem aber auch Abstriche zum Beispiel von der Harnröhre bei Penissen oder vom Gebärmutterhals und von der Vagina nimmt und die dann einschickt und dann weiß man ganz genau in ein paar Tagen, was ist da gewachsen auf diesem Nährmedium, das im Labor dann irgendein Praktikant anzüchten musste, um euch eure Chlamydien anzuschauen.
Aber wenn ich zum Beispiel diesen regulären Termin beim Gynäkologen habe, dann machen die ja meistens auch einen Abstrich und schicken das ins Labor, um einfach mal kurz zu checken, ob alles in Ordnung ist. Testen die dabei schon nach den sexuell übertragbaren Infektionen?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist nur bei Verdacht darauf, wenn ihr sagt, ich habe den Verdacht auf, ... Das wird dann getestet. Oder wenn ihr das beschreibt und die behandelnde Person sagt, okay, das könnte eine STI sein. Erst dann macht man einen spezifischen Test, weil man das auch spezifisch im Labor dann einschicken muss. Das, was routinemäßig immer wieder gemacht wird, dieser Abstrich, ist gegen Gebärmutterhalskrebs. Das ist die Vorsorge, dass man das Ganze vorbeugt.
Stimmt. Ja, da hatten wir in der letzten Folge auch schon gesprochen, gerade über die Impfung, die du erwähnt hast, weil Vicky hat sie damals bekommen. Bei mir, also ich war, glaube ich, blöd gesagt, ein bisschen zu alt. Das kam dann so gerade so auf, als ich dann schon in der Pubertät war und schon meinen ersten Freund hatte. Aber in dem Zuge wird ja tatsächlich auch immer bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen das trotzdem kontrolliert, wie du gerade sagst. Und ich hatte zum Beispiel letztens einen Anruf von meiner Gynäkologin, dass sie gesagt hat, Abstrich war auffällig. Wir haben HPV gefunden. Sie meinte dann aber, das muss jetzt erstmal nichts Schlimmes heißen. Es kann sein, dass da eine Infektion war, die jetzt abheilt. Wir müssen das einfach beim nächsten Test nochmal kontrollieren. Und wenn der unauffällig ist, ist alles in Ordnung. Hast du dazu ein paar Gedanken?
Ja, auf jeden Fall, weil das auch sehr, sehr viele Leute beunruhigen kann. Ich finde es super, dass wir in Deutschland ein System haben, wo sehr regelmäßig Abstriche gemacht werden, weil es nachweislich extrem viele Krebsvorstufen auch erkennen kann. Und da kann man auf jeden Fall drauf vertrauen, dass das auch seine Richtigkeit hat. Man muss aber auch sagen, dass ein positiver HPV-Abstrich überhaupt noch nicht der Weltuntergang ist. Es gibt ungefähr 200 Typen von HPV-Viren und ganz, ganz wenige davon, zum Beispiel 16 und 18, sind auch spezifisch dann, um einen Gebärmutterhalskrebs zu machen. Die anderen können dann zum Beispiel diese Warzen machen, die man sich weglasern kann, sind aber harmlos im Rahmen von Krebserkrankungen. Und das Gute ist, dass bei einem positiven Test man dann nach Untersuchungen macht, entweder in ein paar Monaten oder man sagt, man nimmt ein kleines Stück von der Gebärmutter vom Gebärmutterhals als Probe und schaut sich die Zellen wirklich, die da drin sind, an. Wenn die in Ordnung sind, muss man auch nichts machen. Und ultimativ ist das immer sehr, sehr viel Vorlauf, bevor ein Krebs entstehen kann.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
dass... Kannst du dich nicht noch impfen lassen?
Kann man sich noch impfen lassen? Ich dachte,
man kann das nachmachen tatsächlich, bis zu einem bestimmten Alter. Ich weiß auch nicht mehr genau, bis wann. Und es sollen mittlerweile, sollen sich auch Männer und männlich gelesene Personen auf jeden Fall impfen lassen. Weil obwohl bei Männern das zu keiner Infektion führt und man kann ja, ohne einen Gebärmutterhals zu haben, kann man als penistragende Person keinen Gebärmutterhalskrebs haben, logischerweise. Aber man kann trotzdem Überträger sein.
Ah, okay. I see. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, HPV, also blöd gesagt, ist so eine der STIs, die jetzt so nicht als normal angesehen werden, aber da hat niemand so richtig schlechte Gefühle. Aber es gibt so ein paar Infektionen, wo man sofort sagt, okay, wow, die Person hat irgendwas falsch gemacht, das hat irgendwie was sowas Dreckiges. Und das fand ich halt einfach so krass, dass es irgendwie immer noch so in Gut und Böse eingeteilt wird und dass es so sehr schambehaftet ist, was eigentlich aus meiner Sicht einfach nur dazu führt, dass Menschen Angst haben, sich testen zu lassen oder sich damit auseinanderzusetzen, weil sie halt so direkt dafür geschämt werden, zum Beispiel Sex ohne Kondom gehabt zu haben. Und ja.
Ja, oder anders, dass sie eher so denken, das so von sich abschieben. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, diese kognitive Dissonanz, dass man so sagt, das trifft nicht auf mich zu, das trifft auf andere zu. Das kann gar nicht mir passieren. Ich glaube, das ist es oft. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, provisorisch mich mal testen lassen möchte? Wo kann ich das tun? Also gegen alles dann praktisch.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger auch in Richtung Kostenübernahme, weil immer wenn ihr den Verdacht habt und wirklich Symptome habt und das so auch kommuniziert, dann in den allermeisten Fällen übernehmen die Krankenversicherungen STI-Tests. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin mir nicht ganz sicher und ich möchte mich eigentlich nur testen lassen, dann sind auch gute Anlaufstellen Gesundheitsämter und verschiedene Beratungsstellen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es online einige Portale, wo man schauen kann, welches Angebot in der jeweiligen Stadt besteht. In Großstädten gibt es sehr, sehr viele anonyme Testungsstellen. Und auch Beratungsstellen, die dann nicht nur über STIs aufklären, sondern auch über Sexualität und Geschlechtsidentitäten allgemein, dass man sich dort einfach ein bisschen besser aufgehoben fühlt, als wenn man sagt, ich gehe jetzt in irgendeine Praxis und sage, ich würde gerne einen Test machen und dann kriegt man meistens die Resonanz.
Es gibt ja auch so Online-Tests. Was hältst du von denen?
So fragebögenmäßig.
Nee, ich glaube wirklich mit
so
Testkit-Probe oder dass man, also dass man was einschickt.
Ich dachte, du meinst jetzt wie so ein Buzzfeed-Quiz. Welcher STI bin ich?
Wähle dein Lieblingsessen und guck, was dazu passt, oder wie?
Deine Lieblingsfarbe.
So, auf den. Das ist nicht, aber es gibt so Home-Kits auf jeden Fall, wo man das selber machen kann. Schwierig. die sind laut Studien, was auch wenig erforscht ist, muss man sagen, weil die Sachen ja neu auf dem Markt sind meistens, nicht so verlässlich. Also entweder in der Anwendung oder aber auch in dem Design von den Kits, weil man das Ganze ja auch preislich erschwinglich machen möchte und da jetzt nicht die allerhochwertigsten Laborchemikalien verschicken möchte oder im Transport geht was schief. Also so richtig sicher sind die ganzen Sachen nicht.
Okay, aber vielleicht so für so eine erste Einschätzung oder würdest du sagen, lieber direkt zu einer besseren oder zu einer...
Ich würde direkt zum Klassischen greifen und sagen, okay, wenn ihr euch Sorgen macht, dann ab in die Praxis.
Okay, I see. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, wie verhindere ich das Ganze denn?
Da ist das große, große Stichwort, dass man benutzt safer Sex. Heißt, dass man darauf achtet, in jeglichem Sexualkontakt, egal wie er aussieht für die jeweilige Person, sich offen zu kommunizieren und sich zu schützen und nur das zu machen, womit man sich wohlfühlt und sicher fühlt auch. Es heißt aber auch extra safer Sex und nicht safe Sex, weil egal was man veranstaltet und egal was man tut, so 100% geschützt ist man nicht und man muss sich dessen natürlich im Klaren sein. Aber im Leben ist man nie zu 100% geschützt und von daher...
No risk, no fun.
Eben.
Spaß.
Sieh so, ab jetzt setze ich mich auf die Toilette.
aber, also ich meine, ich glaube, das Gängigste ist ja so ein bisschen das Kondom, ne? Und ich spreche jetzt mal auch über mich selbst. Ich habe ja vorwiegend Sex mit anderen Vulven.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, das ist ja auch nochmal erstens, ja, ich weiß gar nicht, ob es tabuisiert ist, also ja, sowieso, aber es ist ja vor allem auch etwas, was nicht so viel besprochen wird, dass es da auch Verhütung gibt.
Mhm.
Ich glaube, bei, du hattest vorhin die Abkürzung MSM, glaube ich, benutzt, also bei Penissen, die miteinander interagieren, sexuell, da gibt es ja schon viel Infomaterial drüber, wie man da am besten verhütet, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber bei Vulven und Vulvenkontakt ist ja irgendwie so, da wird nicht so viel gesprochen, ist mein Eindruck. Und auch, da ist ja dann auch immer irgendwie so eine Hürde, das auch nochmal dann bei GynäkologInnen anzusprechen. Also man muss, das ist ja immer so ein kleines, ja, super, heute jetzt schon mal wieder geoutet. Geil. Was hast du da irgendeine Expertise?
Ich finde es extrem schön, dass du es angesprochen hast, weil es sehr, sehr viele Leute betrifft und ich finde, sich strukturell extrem viel ändern muss, weil sowohl, dass man das wenig thematisiert und da die Aufklärungsarbeit medial fehlt, liegt an patriarchalen Strukturen, weil Homosexualität bei Männern ja anscheinend redenswerter ist und man das nicht so abnormal, sage ich jetzt mal, findet, dass man es nicht beredet. Aber bei Homosexualität, Vulva plus Vulva, ist es anscheinend nicht redenswert genug. Und das zeigt sich auch leider in den Erfahrungsberichten, die ich mitbekomme von PatientInnen, die sehr, sehr schlechte Erfahrungen in Praxen gemacht haben und erzählen, dass teilweise sie sagen, ich habe keinen Kinderwunsch und ich bin homosexuell, ich habe nur Geschlechtsverkehr mit Frauen oder Menschen mit Vulva, dass dann Gynäkologen und GynäkologInnen darauf reagieren mit, ja, ich frage nochmal in 2 Jahren und du hast nur die richtige Person nicht gefunden und hier und das. Und es ist halt einfach so viel ekelhaftes Zeug im Umlauf, wo man sagt, es hängt auch einfach mit der Art und Weise zusammen, wie wir noch reden und denken und was für patriarchale Strukturen wir reproduzieren, ob bewusst oder unbewusst.
Weil ich habe auch das Gefühl, es hat wieder was mit Stigma zu tun. Denn bei schwulen Paarungen ist es ja oft so ein bisschen dieses Vorurteil, da geht es nur um Sex. Da wird ja viel über Grindr gesprochen und viel über Sex da jetzt gesprochen. Und bei lesbischen Paaren oder eben Vulva-Vulva-Konstellationen, da ist ja manchmal eher der Vorurteil so ein bisschen... Ah, die sind nur sehr gut befreundet. Also das wird ja überhaupt nicht ernst genommen. Da wird ja auch dann darauf so ein bisschen, ja, schon fast so ein bisschen so angenommen.
So belächelt.
Ja, aber so sogar angenommen, dass dann halt kein Sex vorhanden ist, weil How? Ist Vulva und Vulva. Also, wie soll, also da kann ja nirgendwo irgendwas reingehen. Also da gibt es ja zwei Öffnungen, aber kein Rohr, wie das vielleicht einer sagen würde. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen daran liegt. Das heißt, ich glaube, dass ja, dass auch viele deswegen vielleicht denken, ja, da kann ja nicht unbedingt was übertragen werden, aber da gibt es ja trotzdem sehr viele Schleimhäute, die miteinander interagieren.
Klingt super eklig, wie du es sagst, aber ist überhaupt nicht eklig. Also, ne, habt Sex, wie ihr wollt, das ist alles sehr schön und nichts daran ist peinlich und eklig. Außer wenn Vicky Schleimhäute interagieren sagt. So, okay. Aber super wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil zum einen dieses Narrativ von, ja, die sitzen wahrscheinlich einfach zusammen und lesen Bücher in einer homosexuellen Frauenbeziehung. Ja,
oder kuscheln.
Oder kuscheln, genau. Und dadurch sind ja auch ganz, ganz viele historisch bekannte, später aufgefallene lesbische Persönlichkeiten sehr ausradiert worden. Das Ganze nennt man ja Gay Erasure, dass man sagt, okay, offensichtlich haben diese Personen 40 Jahre im selben Haushalt gelebt und als Paar gelebt und es, die Geschichtsübertragungen sind dann so und sie lebten bis an ihr Lebensende mit ihrer Katze und ihren adoptierten Kindern als beste Freundinnen. Mm. Ja, ganz bestimmt. Mm. So, auf jeden Fall. Aber auch, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, was sexueller Kontakt zwischen Vulven ist und wie das funktioniert, weil das Stereotyp immer noch herrscht, Sex ist gleich Penis plus Vulva, Sex ist gleich Penetration, was ja, ja überhaupt nicht stimmen muss.
Ist auch so krass, ich glaube, ich hatte es hier im Podcast schon mal erzählt, aber ich war ja dieses Jahr auf der Berlinale bei den 5 Queer Short Films und es waren einfach alles Filme über schwule Paare. Es gab einfach und halt auch schon sehr sexuell und es gab einfach keine der 5 Filme war über lesbische Beziehungen. Und ich denke nur so, how is it possible? Aber es ist halt genau das, es wird einfach nicht erzählt. Mhm. Es wird einfach so ein bisschen darüber hinweggeschaut.
Und in unserem Fall denkt man auch sehr, dass sexuell übertragbare Infektionen zwischen Vulven nicht passieren können, weil zum Beispiel kein penetrativer Sex, wie du eben gesagt hast. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir, ich glaube, Lecktücher bei irgendeinem Event dabei hatten und wir echt allen erklären mussten, was das ist und wie man das verwendet, weil es einfach so wenig bekannt ist. Und auch ein blödes Beispiel, aber wenn wir die bestellen, dann sind die halt doppelt bis dreifach so teuer wie Kondome. Mhm. Und ich denke mir halt jedes Mal, warum? Es ist das gleiche Material und es ist ja noch nicht mal irgendwie in einer Rohrform quasi, sondern es ist ja einfach nur ein ausgeschnittenes Rechteck und trotzdem ist die Produktion davon so viel teurer und ich finde es einfach so unfair, weil es ja einfach dafür sorgt, dass es noch weniger verwendet wird und dass man das einfach nirgendwo sieht.
Ja, viele finden das ja auch unnötig. Also es wird ja auch sehr belächelt so.
Ja, es ist halt überhaupt nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht den preislichen Aspekt, aber auch, dass es belächelt wird, weil neben Kondomen gehören Lecktücher und Femidome einfach zu den Sachen, die am besten schützen können. Aber auch Spielzeughygiene, ne, das muss man auch beachten. Dass das, man muss sich nicht alles teilen.
Ja, auch Sextoys können sexuell übertragbare Infektionen übertragen. Ja, ja, guter Punkt.
Super heikles Thema. Und ich glaube, alle Personen, die davon betroffen sind, sollten das auf eine individuelle Art und Weise machen, was ich am richtigsten finde und so wie ich es als queere Person auch selber lebe, ist ehrlich zu sein mit dem Gesundheitspersonal, weil am Ende des Tages geht es um eure und die Gesundheit von PartnerInnen. Und es gibt nichts Hotteres, als offen kommunizieren zu können und sich um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit von PartnerInnen zu kümmern. So, das ist einfach so, finde ich. Und wenn man lügt in der Praxis, dann ist das meistens auch ein Gesundheitsrisiko. Man kann ja sagen, ich bin sexuell aktiv und man möchte nicht unbedingt darüber reden, mit wem. Man kann auch sicher sagen, da besteht überhaupt kein Risiko auf eine Schwangerschaft aktuell. Ich möchte aber auch nicht verraten, warum. Und das sind alles legitime Sachen, weil auf der einen Seite ist es der eigene Körper und die eigene Information über den Körper. Man muss nicht alles teilen. Und auf der anderen Seite muss man auch jetzt kein riesiges Inviting-in oder Coming-out in der Praxis haben, weil was geht's die Person an, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt und wenn ihr merkt, vor allem diese Person wird wahrscheinlich queerfeindliche Stigmata reproduzieren, was leider die meisten im Gesundheitssystem machen. So, ihr braucht euch da nicht zu entblößen und da nicht in eine Gefahrensituation im Zweifel sogar zu begeben. Was ich aber empfehlen kann, es gibt sehr, sehr viele queer-freundliche und sehr, sehr viele accepting, sehr, sehr viele rassismuskritische Praxen, auch gynäkologische, die in Online-Glossaren und Verzeichnissen aufgezählt sind. Eine befreundete Person hat da tatsächlich eine Webseite zu, QueerMed heißt das Ganze.
Ja, die kenne ich. Ne? Die verlinken wir mal in den Shownotes, das war nämlich tatsächlich auch gerade meine Frage.
Auf jeden Fall, ne? Das kann ich nur empfehlen, weil da reelle Personen entweder sehr gute oder sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, wovon man profitieren kann.
Ja,
voll. Auch bei allen anderen Arztrichtungen, also zum Beispiel auch PsychologInnen.
Genau.
Was ja auch super wichtig ist, gerade bei dem Thema. Also super gut, das verlinken wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe alles gefragt. Wie sieht es bei dir aus, Jenny?
Ja, ich habe auch gerade schon geguckt. Also ich ist tatsächlich alles weg und ich habe sehr viele Sachen mitgenommen. Vor allen Dingen mag ich deine Art, Mädchen, wie du Sachen ausdrückst. So bewusst und so gut durchdacht, aber so kurz und knapp, das, was ich nicht kann. Antworten irgendwie kurz und inhaltlich perfekt wiedergeben. Von daher.
Du weißt gar nicht, was in meinem Kopf abgeht. Mein ADHS ist wild gerade, aber ich freue mich, dass es so rüberkommt bei euch. Das hat super viel Spaß
super
gemacht.
Super informativ. Und ich hoffe, dass wir auch für die Menschen da draußen, die uns zuhören, einige Fragen beantworten konnten, die vielleicht so ein bisschen rumschwirren, die man sich auch im Alltag nicht immer traut zu fragen, sei es irgendwie bei Ärztinnen oder auch im Freundinnenkreis. Auch da, glaube ich, ist nicht jeder Freundinnenkreis so gut aufgestellt wie unserer jetzt zum Beispiel. Sehr privilegiert. Von daher vielen Dank, dass du so offen warst und so viel wichtige Informationen mit uns geteilt hast.
Hast du da doch eine Frage an uns?
Nee, ich habe eure imaginäre SDI-Geschichte jetzt aufgelöst. Das war extrem, extrem satisfying, nach einem sehr langen Arbeitstag nochmal was aufzudecken. Also von daher, ich bin wirklich bedient bis ins Maximum. Muss aber sagen, es hat mir so unglaublich Spaß gemacht. Ihr habt mir sehr viel Energie gegeben. Wir haben viel gelacht und hoffentlich haben wir einigen Personen was mitgegeben, was empowernd war, was aufklärend war. Und ich wiederhole mich, aber Leute, es ist extrem hot, sich um die eigene Gesundheit und Sexualität und PartnerInnen zu kümmern. Also nichts ist tabu, nichts ist ein Charmthema.
Das finde ich genauso.
Bestes Schlusswort.
Ich finde auch, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und das lieben wir.
Ja.
Okay, dann.
Vielen lieben Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Und bis bald.
Wenn wir in der dritten Episode über das Thema nochmal sprechen.
Tschüss.
Ciao.